Wir hatten die Dachdecker da. Das war eine Renovierung, die lange sich rausgezögert hat. Das Haus ist aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts und entsprechend war auch die Wärmedämmung des Hauses. Und deswegen waren wir froh, dass endlich dieses Jahr die Dachdecker kommen sollten. Anfang Mai war geplant und dann hat sich's, wie das sicher auch kennt, durch Lieferverzögerungen und sowas, hat sich das alles rausgezögert. Und vor den Sommerferien sagte der Dachdecker zu uns: Herr Heide, ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch was wird. Okay, haben wir gedacht, gut, noch ein Winter, den wir in den Orbit heizen. Und dann nach den Sommerferien, irgendwann Anfang September, meldete er sich: Ah, es könnte doch was so im Oktober werden. Und zwei Wochen später rief er montags an: Diesen Freitag stellen wir das Gerüst auf. Und dann kam freitags das Gerüst und eine Woche später war das Gerüst wieder weg. Ab montags haben da 6, 7 Mann gearbeitet, alle Dachziegel runter, Aufsparrendämmung drauf, Dachziegel drauf, Tritte für den Schornsteinfeger, alles wie gewünscht. Bis Donnerstag war alles fertig, Freitag Gerüst weg, das Gerümpel aus dem Garten raus und alles war fertig. Als wäre nichts gewesen, nur, dass das Haus jetzt eine Wärmedämmung hat, die diesen Namen auch verdient und die Wärme im Haus bleibt. Zum Renovieren gehört das Aufräumen am Ende mit dazu. Es gibt ja so unterschiedliche Typen. Manche scheinen gar nicht wahrzunehmen, dass man am Ende irgendwie was aufräumen müsste oder scheinen das gar nicht wahrnehmen zu wollen. Und dann gibt es ja so Spezialisten, die sind so Problemlösertypen. Die sehen ein Problem, die fixen das Problem und dann eilen sie weiter zum nächsten Problem. Ach, aufräumen habe ich jetzt gerade keine Zeit. Oder wenn Teensohn freitagsabends hier ist und dann hier alles für den Raum vorbereitet und umstöpselt und so und ach, hinterher leider nicht mehr dazu kommt, wieder zurückzustöpseln und es dann am Sonntag vor dem Gottesdienst eine Überraschung gibt. Soll es schon mal gegeben haben, habe ich mir sagen lassen. Oder wenn ich das Fahrrad flicke und alles mögliche, möglicherweise nützliche Werkzeug erstmal im Keller ausbreite und dann das Fahrrad fertig mache und dann ganz schnell zu meinem Termin eile und ach, Papa, kannst du hinterher aufräumen? Habe ich auch schon mal gehört. Oder. Ich liebe das Aufräumen. Denn wenn man aufräumt, dann sieht man hinterher, was man gemacht hat. Aber meine Familie findet sowieso, dass ich einen Aufräumfimmel hätte. Vielleicht bin ich da nicht der Richtige, der darüber sprechen sollte. Am Ende kommt das Aufräumen auch bei Nehemia. Wir haben 7 Predigten gehört zu Nehemia unter der Überschrift »Ein Stück Neuanfang«. Nach unserem Konflikt, nach den Corona-Lockdowns wollten wir dieses Thema einmal setzen, ein Stück Neuanfang. Man gewöhnt sich ja so schnell und so leicht an das Homeoffice und an das gemütliche Gottesdienstgucken auf dem Sofa mit einer Tasse Kaffee, vielleicht mit Frühstück und Pantoffeln oder was weiß ich was. Dabei passiert das Wesentliche an Gemeinschaft doch eben durch Gemeinschaft. Lass dich hervorlocken. Lass dich runterlocken vom Sofa und komm, wir brauchen dich mit deinen Gaben. Und Gemeinschaft tut gut, Begegnungen tun gut. Wir haben uns eine faszinierende Person aus der Bibel in den letzten Wochen angeguckt. Sie hat sich in einer schwierigen Situation, seiner Leute, hat sich Nehemia berühren lassen von Gott. Er hätte auch sagen können: Ach, das ist ja furchtbar, wie das da in Jerusalem aussieht, aber da gibt es bestimmt Leute, die dafür zuständig sind und bestimmt auch Leute, die das besser machen als ich. Nein, Nehemia lässt sich berühren. Und das hat eine Kette von Folgen. Er lässt sich berühren von der Not. Er bringt diese Not, die er dort hört, von der er hört, bringt er vor Gott. Und dann hört er wie so eine innere Stimme, dass Gott ihn herausfordert, ihn beauftragt. Und dann nimmt er seinen Mut zusammen, geht zu seinem Chef und bittet um unbezahlten Urlaub. Er tritt also beruflich absichtlich zurück, um Freiraum zu haben fürs Ehrenamt in der Gemeinde. Er wächst an der Aufgabe über sich hinaus und er erlebt, wie Gott ihm dazu Gelingen schenkt. Und was haben Nehemia und die Jerusalemer nicht alles erreicht? Eine Mauer haben sie neu aufgebaut, der Tempel ist wieder aufgebaut. Sie hatten eine tolle Rückbesinnung auf Gottes Wort. Sie haben mit äußeren Anfeindungen umgehen müssen und sie haben innere Konflikte gelöst. Nehemia, so etwas wie ein echter Change Manager. Oder man könnte auch sagen, er war ein Sanierer. Oder eben ein Aufräumer. Beobachtend, zupackend, problemlösend und Erneuerung ermöglichend. Heute geht es also um das Aufräumen, darum, das Erreichte zu sichern, damit es nicht wieder zugemüllt wird und in Vergessenheit gerät. Und weil das ein etwas längeres Kapitel ist, bitte ich euch, mir heute 5 Minuten länger euer Ohr zu leihen. Es geht um das letzte Kapitel aus dem Buch Nehemia in der Bibel. Das ist etwas schwierig hier mit der Übertragung. Deswegen haben wir nicht die Bibeltexte projiziert, weil sonst hört man immer so nur so eine Stimme aus dem Off und dann sieht man den Bibeltext, obwohl das eigentlich heute ganz praktisch wäre. Aber deswegen hoffe ich, dass manche von euch die Bibel online oder in Papierform gedruckt mit dabei haben, dass ihr mitlesen könnt. Mich als Prediger entlastet es, wenn ich weiß, ihr überprüft das, was ich hier vorne erzähle, nochmal an der Bibel selbst. Ich lese uns Nehemia 13. Einige Zeit zuvor war Folgendes geschehen, schreibt Nehemia. Damals war der Priester Eliashib für die Kammern des Tempels zuständig. Eliashib hatte einen Verwandten namens Tobia. Dem stellte er die große Kammer zur Verfügung. Zuvor wurde dort das Mahl für die Speiseopfer gelagert, sowie der Weihrauch und die Tempelgeräte. Auch den 10. Teil von Getreide, Wein und Oliven brachte man dorthin. Nach dem Gesetz war das der Anteil, der den Leviten, Sängern und Torwächtern zustand. Außerdem lagerte man in dieser Kammer die Abgaben für die Priester. Zu dieser Zeit hielt ich mich gerade nicht in Jerusalem auf, denn im 32. Regierungsjahr von König Artaxerxes war ich zu ihm nach Babylon gereist. Nach einiger Zeit bat ich den König um Urlaub. Bei meiner Ankunft in Jerusalem erfuhr ich von dem Unheil, das Eliashib angerichtet hatte. Ich fand heraus, dass er im Vorhof des Tempels Tobia eine Kammer überlassen hatte. Das gefiel mir überhaupt nicht. Und ich warf alles aus der Kammer heraus, was Tobia gehörte. Ich befahl, die Kammer zu reinigen. Danach ließ ich die Tempelgeräte wieder hineinbringen, ebenso das Mehl für die Speiseopfer und den Weihrauch. Ich erfuhr auch, dass die Leviten keine Abgaben mehr bekamen. Daher hatten die Leviten und die Sänger den Tempeldienst verlassen und waren auf ihre Felder zurückgekehrt. Ich zog die führenden Männer zur Rechenschaft. Ich warf ihnen vor, wie könnt ihr den Tempel so vernachlässigen? Danach holte ich die Leviten und Sänger zurück und teilte sie für ihren Dienst ein. Von da an leisteten die Judäer wieder ihre Abgaben. Von ihrem Getreide, Wein und Oliven brachten sie den 10. Teil in die Vorratskammern. Die Aufsicht über die Vorräte übertrug ich dem Priester Schemelia, dem Schreiber Zabok, den Leviten Pedaja. Als Helfer stellte ich ihnen Hanan zur Seite, den Sohn von Sakur und Enkel von Matania. Diese Männer waren für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Deshalb sollten sie von nun an die Vorräte an die Priester und Leviten verteilen. Mein Gott, behalte all das in Erinnerung. Vergiss niemals das Gute, das ich für dein Haus und den Dienst in ihm getan habe. Damals sah ich Leute in Juda, die am Sabbat in der Kälte Weintrauben auspressten. Andere füllten Getreide in Säcke und beluden ihre Esel damit. Auch Wein, Trauben und Feigen und andere Lasten brachten sie am Sabbat nach Jerusalem. Ich ermahnte sie, an diesem Tag keine Lebensmittel zu verkaufen. In Juda wohnten Leute aus Tyros, die brachten Fisch und andere Waren nach Jerusalem, um sie am Sabbat den Judäern zu verkaufen. Da zog ich die Einflussreichen von Leute von Juda zur Rechenschaft und sagte zu ihnen, wieso tut ihr so etwas Schändliches und entweiht den Sabbat? Haben eure Vorfahren nicht genauso gehandelt? Deshalb ließ unser Gott doch dieses ganze Unheil über uns und diese Stadt kommen. Wollt ihr etwa den Zorn Gottes gegen Israel noch vergrößern, indem ihr den Sabbat entweiht? Ich befahl, die Torflügel vor dem Sabbat zu schließen. Das sollte am Vorabend des Sabbat geschehen, sobald es in den Toren von Jerusalem dunkel wurde. Erst am Morgen nach dem Sabbat durften sie wieder geöffnet werden. Auch stellte ich einige meiner Leute an den Toren auf. Sie sollten verhindern, dass am Sabbat Waren in die Stadt gebracht wurden. Daraufhin übernachteten die Händler und Verkäufer ein- oder zweimal draußen vor der Stadt. Ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr so nah bei der Stadt? Wenn ihr das noch einmal macht, werde ich gegen euch vorgehen. Von da an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Den Leviten befahl ich, sich zu reinigen und sich an den Toren aufzustellen. Dort sollten sie darüber wachen, dass der Sabbat heilig gehalten wurde. Mein Gott, behalte all das in Erinnerung und rechne es mir an. Hab Mitleid mit mir in deiner großen Güte. Damals fand ich auch heraus, dass einige Judäer-Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder beherrschte nur die Sprache von Aschdod oder eines der anderen Völker. Aber ihre eigene Sprache konnten sie nicht. Da zog ich diese Männer zur Rechenschaft. Ja, ich verfluchte sie sogar. Einige Männer schlug ich, andere packte ich an den Haaren. Dann beschwor ich sie bei Gott: Ihr dürft keine eurer Töchter einem Nachkommen eines fremden Volkes zur Frau geben. Für keinen eurer Söhne oder für euch selbst dürft ihr eine fremde Tochter zur Frau nehmen. Ist nicht Salomo, der König von Israel, wegen Frauen aus fremden Völkern schuldig geworden? Und in den vielen Nationen gab es keinen König wie ihn. Er wurde von Gott geliebt, daher hat er ihn zum König über ganz Israel gemacht. Aber selbst ihn haben Frauen aus fremden Völkern zur Sünde verführt. Und jetzt hört man von euch, dass ihr genau dasselbe Unrecht begeht. Ihr werdet Gott untreu, indem ihr Frauen aus fremden Völkern heiratet. Einer von Jojadas Söhnen, ein Nachkomme des Hohepriesters Eliaschib, hatte eine Tochter des Moroniters Sanballat geheiratet. Daher jagte ich ihn fort. Mein Gott, behalte all das in Erinnerung, dass diese Männer das Amt des Priesters entehrt haben. Sie haben den Bund gebrochen, den du mit den Priestern und Leviten geschlossen hast. So reinigte sich das Volk von allen fremden Einflüssen. Ich regelte die Dienste der Priester und Leviten und legte Aufgaben fest. Außerdem sorgte ich dafür, dass das Brennholz und die ersten Früchte rechtzeitig abgeliefert wurden. Mein Gott, behalte all das in Erinnerung und lass es mir zugutekommen. Kein so ganz einfacher Text, weil er in eine bestimmte historische Situation hineinspricht. Und für mich ist in der Vorbereitung für heute deutlich geworden, dass man wie üblich für einen solchen Text unterschiedliche Brillen aufsetzen muss. Und deswegen habe ich hier mal drei Brillen mitgebracht. Zum einen die Laborbrille. Die schützt die Augen, wenn ich etwas genauer untersuchen will. Das ist die Brille, die ich als erstes brauche, nämlich zum Einsteigen, tiefen Einsteigen in den Text. Die Entdeckerbrille habe ich sie mal genannt. Dann als zweites habe ich die Versteherbrille mitgebracht. Ich habe als Kind eine Brille getragen, die passt mir auch noch fast. Das ist sozusagen die Klugscheißerbrille der 80er Jahre. So nennen wir sie mal. Nein, wir nennen sie Versteherbrille. Da geht es darum, den Text in seinem Stehen. Also einmal zu gucken, was sagt denn der Rest der Bibel vorher und hinterher zu den Themen, die hier vorkommen. Und dann gibt es am Ende noch die Anwenderbrille. Die ist etwas gelb, weil sich durch diese Brille mein Blick verändert. Also das, was ich aus dem Text mitnehme, verändert mein Leben. Die Anwenderbrille, die Entdeckerbrille, die Versteherbrille und die Anwenderbrille, also das Eva-Prinzip. Entdecken, verstehen und anwenden. Und wenn ihr eine Bibel lest, dann geht es eigentlich immer um diese drei Ebenen. Um das Entdecken, den Text an sich wahrzunehmen. Was steht eigentlich da? Um das Verstehen, was sagt die Bibel sonst noch, damit ich nicht eine Sache rauspicke und die absolut setze und völlig aufs Glatteis geführt werde. Und das Anwenden, was bedeutet das für uns heute in einer völlig veränderten gesellschaftlichen Situation? Und vielleicht kennt ihr das im Hauskreis. Einer liest einen Text vor und hat sich womöglich auch noch vorbereitet. Und ein anderer, der lässt gar keine Zeit, um hinterher drüber nachzudenken, sondern bleibt bei einem Wort hängen und piekt dieses Wort heraus und problematisiert es und sagt, was er immer schon mal richtig schwierig fand an diesem Wort. Und dann entspannt sich eine einstündige Diskussion über dieses schwierige Thema und der Kern des Evangeliums, der geht leider verloren. Deswegen ist es so wichtig, das Eva-Prinzip anzuwenden, entdecken, zu verstehen und anzuwenden. Diese drei Brillen sind wichtig, damit Gott heute durch sein Wort reden kann. Übrigens braucht man diese Brillen unterschiedlich lang. Das werdet ihr merken, sozusagen absteigend lang. Wenn ich gut entdeckt habe, dann ist das Verstehen und das Anwenden wie reife Früchte, die ich vom Baum nehmen kann. Nehmen wir mal die Entdeckerbrille. Gucken wir also genauer hin in diesen biblischen Abschnitt. Welches Bild von Nehemia wird eigentlich gezeichnet? Es klingt so ein bisschen wie ein Tagebuch oder ein Journal-Eintrag von Nehemia. Ich stelle mir vor, er sitzt abends in seiner Kammer und gibt sich und Gott Rechenschaft über das, was geschehen ist. Ah, wir haben heute 4 Probleme gehabt und ich habe folgende Lösungen vorgeschlagen und dann auch umgesetzt. Und dann flechtet er noch ein Gebet ein. Mein Gott, behalte das in Erinnerung. 4-mal kommt das in diesem Abschnitt vor. Und 4 Probleme, die auftauchen. 4 Probleme, die sicher nicht nur Nehemia gesehen hat. Aber niemand anderes hat sich offensichtlich getraut, diese Probleme anzusprechen. So konnten diese Probleme wuchern wie ein Krebsgeschwür in der Gemeinschaft, das sich immer weiter ausbreitet und irgendwann den ganzen Körper zerfrisst. Ich wünsche mir sehr, dass wir im Christustreff eine Kultur haben, wo wir die Freiheit haben, frühzeitig und liebevoll anzusprechen an der richtigen Stelle, wenn wir wahrnehmen, dass etwas nicht gut läuft. Wo Prozesse unklar sind, wo jemand seine Kompetenzen missbraucht, wo gemeinsame Werte missachtet werden oder wo wir erleben, dass jemand aus der Gemeinschaft rausfällt oder sich abwendet. Darum geht es in diesem Text. Das sind wir einander und das sind wir auch der Gemeinschaft und als Familie Gottes schuldig. Augen zu und wegsehen ist so gut wie nie eine Lösung, sondern Augen zu und wegsehen macht uns zum Teil des Problems. Dabei dürfen wir natürlich immer mit der Liebe von Jesus und dem Wissen darum, dass der Balken bei mir und meine blinden Flecke und meine Fehler und Sünden mindestens genauso schwerwiegend sind, dürfen wir den anderen darauf hinweisen, was wir wahrnehmen. Nicht verurteilend, sondern das weitergeben, was wir wahrnehmen. Gnade Gottes erreicht mich meistens durch die Worte von Schwestern und Brüdern, die mich liebevoll darauf hinweisen, auf meine Fehler, die ich übrigens oft selbst auch wahrnehme, aber doch immer meine eigenen Entschuldigungen und kleinen Reden dazu habe. Gottes Liebe will aufdecken, Gottes Liebe will verändern, will erneuern, will heil machen. Sein Gesicht schaut liebevoll auf mich herab, wie ein liebevoller Vater oder eine liebevolle Mutter. Wie der liebevolle Blick von Jesus zu den Menschen, denen er begegnet ist. Und wenn ihr die Evangelien lest, habt ihr euch mal überlegt, wie Jesus jeweils guckt? Achtet mal darauf. Ich kann mir diese Texte gar nicht durchlesen, ohne mir vorzustellen, dass er sein Gegenüber so gut wie immer liebevoll anguckt. Schauen wir also kurz die 4 Probleme an, die Nehemia beschreibt. Das erste Problem, Machtmissbrauch und Vetternwirtschaft, die Verse 4 bis 9. Der zuständige Priester missbraucht seine Macht und räumt einem Verwandten eine große Halle im Tempel frei. Das Problem ist nicht die Großzügigkeit, dass der Verwandte Unterstellmöglichkeit für seinen Krempel hat, sondern dass er ihm einen Platz anbietet, über den er gar nicht zu verfügen hat. Der Raum, der für die ganze Gemeinde da war, wird zweckentfremdet. Und auf einmal ist kein Platz mehr da für die Gottesdienstutensilien und für die Sachen der Mitarbeiter. Was macht Nehemia? Erstens, er wirft kurzerhand alles aus der Kammer raus, was da nicht hingehört. Zweitens, er befiehlt die Kammer zu reinigen. Und drittens sorgt er dafür, dass das reinkommt, was da reingehört, damit ja nicht wieder anderes da reinkommt. Einer missbraucht seine Stellung zum Schaden der Gemeinschaft. Es gibt auch heute Gemeinden, in denen das passiert. Wo ihr das wahrnehmt, redet mit dem Vorstand. Wir brauchen Transparenz für ein gesundes Miteinander als Gemeinschaft. Das zweite Problem, Spendeneinbruch und fehlende Identifikation, habe ich es mal überschrieben. Die Verse 10 bis 14. Das hängt eng mit dem ersten Problem zusammen. In diesem Raum waren die Vorräte für die Leviten und Sänger, also sozusagen die Gehälter in Naturalien, für die Mitarbeiter und Angestellten. Weil die nichts mehr bekamen, mussten sie anderswo arbeiten gehen und konnten ihre Gemeindearbeit nicht mehr nachgehen. Sie haben ihre Aufgaben vernachlässigt. Und weil die Mitarbeiter weg waren, haben auch die Gemeindeglieder keine Spenden mehr gezahlt. Wozu auch? Sie würden ja nur ein korruptes System unterstützen. Damit wollte sich offensichtlich keiner identifizieren. Hier wird deutlich, ein Problem zieht oft andere Probleme nach sich, wie ein Krebsgeschwür, das um sich greift. Was macht Nehemia? Erstens, er zieht den Vorstand zur Rechenschaft, Vers 11. Wie könnt ihr den Tempel so vernachlässigen? Eliaschib hatte den Bock geschossen, aber der Vorstand wird zur Rechenschaft gezogen. Sie sind verantwortlich dafür, dass Macht nicht missbraucht wird, dass Transparenz herrscht, dass Entscheidungswege klar sind. Zweitens, er holt die Mitarbeiter zurück und schickt die Doodles rum, damit sich alle eintragen können, wer wann dran sind. Drittens, die Gemeindeglieder geben wieder ihre Spenden. Und viertens, Nehemia setzt Leute ein, die für ihre Zuverlässigkeit bekannt sind. Probleme 1 und 2 also gelöst. Problem 3. Gemeinsame Grundwerte sind verloren gegangen. So habe ich es mal überschrieben, die Verse 15 bis 22. Da gibt's Leute, die am Sabbat Trauben auspressen und Handel treiben, die den Feiertag zum ganz normalen Arbeitstag machen. Das ist nicht ganz so leicht auf uns unsere Situation heute übertragbar, weil der Sabbat neben der Bescheinigung das zentrale Kennzeichen der Juden ist gegenüber den umliegenden Kulturen. Sabbatheiligung macht deutlich, Gott ist uns heilig und soll einen festen Platz in unserem Wochenplan haben. Vielleicht lässt sich das ein bisschen so übertragen. Die für Gott reservierte Zeit, der feste Platz im Kalender für Gott, gebe ich leichtfertig für Alltägliches aus oder für anderes, was mir offensichtlich wichtiger geworden ist als Gott. Für die Arbeit, die dann doch den Sonntag mitbetrifft, für den Sport, für Ausschlafen, für Netflix, Zocken oder was auch immer. Hebräer 10 erinnert uns daran, lasst uns nicht unsere Versammlungen verlassen. Wie wichtig ist dir der Gottesdienst und die Begegnungen danach? Wie leicht gibst du den Hauskreistermin auf? Oder bist gar nicht in einem Hauskreis, um die Termine gar nicht aufgeben zu müssen? Wie schnell bist du dabei zu sagen, ach, heute gehe ich lieber ins Gym, als Bibel zu lesen? Wohlgemerkt, es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht auch nicht um soziale Kontrolle oder eine pharisäische Gemeindepolizei. Es geht darum, uns gegenseitig zu helfen, in der Liebe zu Gott und zum Nächsten zu wachsen. Beziehung zu Gott braucht Zeit und Pflege und Priorität auch in meinem Kalender. Was macht Nehemia? Erstens, er zieht die einflussreichen Leute zur Rechenschaft und macht ihnen deutlich, dass in welcher unheilvollen Geschichte sie stehen mit dem Verlust der gemeinsamen Grundwerte. Zweitens, er unterbindet effektiv den Feiertagseinkauf durch Schließen der Stadttore und durch eine Sonntagsverkaufsverordnung. Und drittens, er sorgt für ein geeignetes System, diese Regelung dauerhaft einzuhalten. Problem gelöst. Das vierte Problem. Ich habe es mir überschrieben, Leute lassen sich von Gott wegziehen. Die Verse 23 bis 29. Da gab es Mischehen. Juden hatten nicht Juden geheiratet. Was daran so schlimm ist, ist für uns heute schwer verständlich, aber ich versuche es einmal. Die Kinder lebten dann nicht mehr als Juden. Sie sprachen nicht einmal die Sprache und konnten damit auch nicht in der hebräischen Bibel lesen. Sie hatten keinen Zugang zum kulturellen Erbe der Juden. Für das auserwählte Volk ein Desaster. Es ging ja gerade darum, dass sie nicht die Praktiken der anderen Völker übernahmen, die 10 Gebote ebenso wenig achteten, wie sie fremde Götter anbeteten. Sie hatten damit nicht weniger getan, als den Bund mit Gott gebrochen. Was macht Nehemia? Erstens, er zieht die Betreffenden zur Rechenschaft und macht ihnen deutlich, dass sie genau dasselbe tun, was schon ihre Vorfahren dazu geführt hat, dass Gott sie den Rücken gekehrt hatten und dass Gottes Eingreifen nötig wurde, bis hin zum Exil. Und zweitens, er geht sogar noch weiter. Nehemia wird handgreiflich. Er schlägt, er verflucht und er jagt fort. Verstörend. Aber offensichtlich ist er überfordert oder überwältigt angesichts dieser geistlichen Not, die Nehemia wahrnimmt. Und damit kommt die zweite Brille ins Spiel, die Korrekturbrille. Die Versteherbrille. Jemand hat einmal gesagt, ein Vers macht eine gute Sekte, aber die ganze Bibel macht eine gute Lehre. Ich werde in der Bibel für alles und für jedes eine Begründung finden, wenn ich nur lang genug suche und bereit bin, die Aussage aus dem Zusammenhang zu nehmen und absolut zu setzen. Ich finde für meine Position, für mein Herzensthema immer einen passenden Bibelvers. Der Teufel kann übrigens auch Bibel und er zitiert sie sogar. Als er Jesus auf die Probe stellt, sagt er zu ihm, wirf dich von der Tempelmauer, denn in Psalm 91 steht, die Engel werden dich auf Händen tragen und du wirst deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen. So reißt der Teufel die Bibel aus dem Zusammenhang, nachzulesen in Lukas 4. Es ist wichtig, die einzelnen Verse, Sätze und Geschichten in der Bibel in ihrem Zusammenhang wahrzunehmen, ja sogar im Zusammenhang der ganzen Bibel wahrzunehmen. Natürlich kann Gott auch durch einzelne Bibelverse oder Losungsverse sprechen. Aber die Bibel ist kein Orakel, bei dem ich die Augen zumachen kann und dann mit Finger drauf Entscheidungshilfen für mein praktisches Leben mir abnehmen lassen kann. Wie zum Beispiel bei der Partnerwahl. Und dann stoße ich auf den Vers und es kam eine lange Dürre und ich wusste, wie meine Frau auszusehen hat. So kann es nicht gehen. Nehemia müssen wir im Gesamtzusammenhang der ganzen Bibel lesen. Und dann werden wir feststellen, dass Nehemia in eine bestimmte historische Situation hineingeschrieben ist. Eine einmalige Situation. Da hat es so viel Bundesbruch des Volkes mit Gott gegeben, dass irgendwann Gott gesagt hat, jetzt ist Schluss. So oft habe ich Propheten geschickt, die euch zurückholen wollten. So oft habe ich Gnade walten lassen. Jetzt ist Schluss. Jetzt endet der Staat Israel, endet der Tempel, Jerusalem wird zerstört, das Volk wird in die Verbannung geführt. Und gleichzeitig hat Gott gesagt, aber es wird weitergehen. Nach diesem Bruch wird es einen Neuanfang geben. Und diesen Neuanfang, den beschreibt das Buch Nehemia. Und wenn wir weiterlesen im Alten Testament, werden wir feststellen, dieser Neuanfang war noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch kommt erst im Neuen Testament, als der lange verheißene König kommt, der Gottesknecht. Der unsere steinernen Herzen verändern kann. Das ist die Situation. Drei Themen möchte ich ganz kurz rausgreifen, die ich gerne im Licht des Zusammenhangs der ganzen Bibel hier aufnehmen möchte. Den Mauerbau, die Scheidung und die Abgrenzung von den anderen Völkern. Der Mauerbau. Hier bei Nehemia geht es um den Wiederaufbau der Stadtmauer. Und sie gelingt. Aber wenn ich das weitere Alte Testament angucke, dann erfahre ich dort, dass das Vertrauen in die eigenen Schutzmaßnahmen gerade der Fallstrick war für das Volk Israel. Da war die Bündnispolitik. Wenn die Assyrer kamen, dann haben sich die Könige in Jerusalem an die Ägypter gewandt, um militärische Unterstützung zu bitten. Und umgekehrt, wenn die Ägypter kamen, waren die Hethiter gefragt oder was auch immer. Und die Propheten prangern das an und sagt, vertraut auf Gott und nicht auf eure Bündnispolitik. Oder das Vertrauen in die eigene Heeresmacht. Oder das Vertrauen in die eigenen Verteidigungsanlagen. In Sacharja 14, Sacharja, ein Prophet, der etwa zeitgleich mit Nehemia aufgetreten ist, gibt es eine ganz andere Vision, nämlich die Vision von einem Jerusalem ohne Mauern. Und in Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, als Vorausschau am Ende der Zeiten, da ist von dem neuen Jerusalem die Rede, das goldene Tore hat, die aber niemals verschlossen sein werden, sondern jederzeit offen stehen für alle Völker. Ich finde das wichtig wahrzunehmen, dass wir nicht aus Nehemia jetzt die Lektion meinen, rausnehmen zu können, dass wir uns von aller Welt absondern, Mauern aufrichten, weil wir ja schließlich irgendwie abgesondert sein sollten. Das Thema Scheidung. Hier bei Nehemia kämpft er um die Reinheit des Volkes, auch durch Scheidung von Ehen mit denen, die nicht an Gott glauben. Bei Maleachi, einem zeitgenössischen Propheten, finden wir im zweiten Kapitel seinen Kampf die Gottes Worte durch den Propheten Maleachi, wo es auch darum geht, dass Gott die Reinheit sehr wichtig ist, aber dass er gegen Scheidung ist, auch wenn es eine nichtjüdische Frau ist. Nehemia bekommt in diesem Text keinen Befehl oder besonderes Wort von Gott für diese Maßnahme, die er einführt. Und auch sonst finden wir in der Bibel eine große Hochachtung der Ehe, wo Scheidung immer eine, wenn überhaupt, eine Ultima Ratio ist. Zum Beispiel bei Paulus in 1. Korinther 7. Da ist die Situation natürlich eine ganz andere. Da sind Frauen Christen geworden und ihre heidnischen Männer sind nicht Christen geworden. Und die fragen jetzt Paulus, wie ist das? Sollen wir uns scheiden lassen, um uns ganz in der Gemeinde einsetzen zu können? Und Paulus sagt, nein, wenn eure Männer nicht sich scheiden lassen wollen, sollt ihr es auch nicht tun, sondern ihr als Christinnen seid ein Segen für eure nichtchristlichen Partner. Ich bin oft in den letzten Jahren von Studierenden gefragt worden, ist es dann nicht okay, wenn ich eine nichtchristliche Freundin oder einen nichtchristlichen Freund habe? Und ich sage, in der Bibel wirst du dazu keine Aussage finden, weil die Partnerwahl im alten Orient anders organisiert war als bei uns heute. Aber wenn dazu nichts in der Bibel steht, kann ich trotzdem fragen, was wären denn biblische Werte an der Stelle? Wie ist das mit der Partnerwahl? Und dann würde ich sagen, von Paulus herkommend, vermutlich würde er dir abraten, dass du in der Partnerwahl jemanden wählst, der nicht das teilt, was im tiefsten Grundlage deines Lebens ist, nämlich deinen Glauben. Wenn ihr bei Problemen nicht miteinander beten könnt, ich könnte mir unsere Ehe kaum vorstellen, wenn wir nicht diese Möglichkeit hätten. Wenn erstmal Kinder da sind, betet dann der eine Partner am Bett abends und der andere nicht? Oder wenn dann einer beruflich zurücktritt für die Kinderbetreuung und man dann stärker gemeinsam veranlagt ist, gibt man dann Spenden? Von welchem Geld? Steht man ehrenamtlich zur Gemeinde zur Verfügung oder wie auch immer? Diese Fragen, die ergeben sich nicht, wenn man im jungen Alter zusammenkommt, aber die ergeben sich im Laufe des Lebens. Das dritte Thema, Abgrenzung von anderen Völkern. Hier bei Nehemia geht es darum, dass das Volk der Juden sich neu finden muss und daher auch erstmal abgrenzen muss von den anderen Völkern, die gegen Gottes Willen leben. Aber das ist nicht die ganze Perspektive. Zu Beginn der Bibel lesen wir von Abraham: In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Und dann verengt sich der Blick. Das Volk, das auserwählte Volk, das wird in den Blick genommen, in den Fokus genommen. Und als wollte Gott sagen, guckt auf dieses Volk, wie ich es durch alle Zeiten hindurch trage, wie ein Vater oder ein guter Hirte. Und schließt darauf auf mich und kommt zu mir. Und je länger man das Alte Testament liest, desto größer wird die Perspektive. Alle Völker. Da ist die Rede von der Völkerwallfahrt zum Zion in den Psalmen. Oder in dem Lied vom Knecht Gottes in Jesaja 49, da heißt es: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, der die Stämme Jakobs aufrichtet und die Zerstreuten Israels wiederbringt, sondern ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das ist die Perspektive, die wir im Alten Testament finden und die wir bei Jesus finden. In seinem Stammbaum, Matthäus 1, werden die nichtjüdischen Frauen im Stammbaum erwähnt, bewusst erwähnt als eine Ausweitung des Blicks über die Juden hinaus. Oder da ist die Rede vom Hauptmann von Kapernaum, einem feindlichen römischen Hauptmann, der als Glaubensvorbild von Jesus dargestellt wird. Jesus heilt im heidnischen Gebiet genauso wie bei den Juden. Massenspeisungen von Nichtjuden in Markus 8. Jesus redet von sich als dem Menschensohn und greift ein alttestamentliches Bild auf des Richters über alle Völker. Und dann ist da Simeon in Lukas 2, der alte Mann im Tempel, der als das Jesusbaby ihm auf die Arme gelegt wird, nur jubeln kann. Und Gott lobt und spricht: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern. Und dann in der Apostelgeschichte eine Gemeinde, die aus allen Völkern zusammenkommt. Die Versteherbrille zeigt uns, dass das, was wir hier lesen, nicht so einfach verallgemeinert werden kann. Es muss an seinem bestimmten Platz angeschaut werden, um dann es richtig einordnen zu können für das, was es für uns heißt. Zum Schluss also ganz kurz noch die Anwenderbrille. Was können wir von Nehemia lernen? Berührt es dich wirklich, was du siehst? In Nehemia 1 war Nehemia zutiefst berührt von dem, was er über den Zustand der Gemeinde in Jerusalem gehört hat. Und er hat konkrete Schritte getan und sich Gott und der Gemeinde zur Verfügung gestellt, um seinen Beitrag zu leisten am Aufbau der Gemeinde. Was sind deine Prioritäten? Gibst du Gott die Chance, in dein Leben hineinzureden, dass er dich berühren kann? Oder bist du mit Beruf, Familie, Partnersuche, Hobby oder Daddelei so zu, dass Gott gar nicht an dich herankommt und gar keine Zeitmöglichkeit hat, zu dir zu reden? Bete, dass Gott dir zeigt und dich anrühren kann, wo du dich in seiner Gemeinde einbringen sollst. Und bete dann um die richtigen Prioritäten. Lies Nehemia nochmal durch und deine Notizen zu den Predigten der letzten Wochen oder hör und sieh sie nach. Uns war es in der Planung der Themenreihe wichtig, Impulse aus der Bibel nach einem Neuanfang zu suchen. Und ich bin begeistert, was daraus geworden ist. Das Predigtteam mit Matthias, Bärbel, Katja, Johannes, Christine, Elke und Regina haben uns in den letzten Wochen viele gute und sehr praktische Einsichten mitgegeben. Für unser Leben, für mein und dein Leben als Christen und in der Gemeinde Jesu. Lies das nochmal durch oder schau sie nochmal nach, damit es nicht hier rein und da wieder rausgeht, wie so schnell bei manchen Predigten. Ach, und du machst dir noch keine Notizen? Vielleicht ist das ein guter Anlass, einfach im Kontext mal ein gutes Journal zu kaufen und Notizen zu machen und Gutes mitzunehmen. Sei erwartungsvoll in den Gottesdiensten. Öffne dein Herz für das Reden von Gott und manchmal führt er dann auch den Stift. Und du kannst zu Hause nochmal nachlesen, das hat mir der Heilige Geist während der Predigt mitgegeben. Und dann kannst du überlegen, was du daraus machst. Und nutz die Gelegenheit in der kommenden Woche, am kommenden Wochenende in unserem Seminar in stürmischen Zeiten, dich auszustrecken nach Gottes Geist und nach seinem Reden. Sei erwartungsvoll und räume dir innerlich und äußerlich Platz ein. Bleib dran an Gott und an den Schritten, die er dir gibt. Und frage Gott gleich jetzt in der Gebetszeit nach der Predigt, wo dein Platz ist, wo sein Geist dich hinhaben möchte. Öffne ganz bewusst dein Herz für Gott. Amen.